Domradio im Gespräch.
Seit 5 Jahren ist Patrick Zelnick Kantor am Paderborner Dom. Er war vorher unter anderem Assistent des Kölner Domkapellmeisters und Kantor an der Kölner Innenstadtbasilika St. Aposteln. Ich habe mich mit ihm zum Gespräch verabredet und ihn gefragt, wie schwer es eigentlich war, vom Rheinland nach Ostwestfalen zu gehen und ob das klappt, denn das sind ja mindestens mal im Klischee 2 völlig verschiedene Paar Schuhe.
Das klappt sehr gut. Also die Eingewöhnungszeit ist, glaube ich, das, was das Rheinland und Ostwestfalen unterscheidet. Im Rheinland plumpst man so rein und ist irgendwie direkt mit drin. Und in Ostwestfalen dauert das Ganze ein bisschen länger. Aber wenn man dann mal in beide Schuhe reingekommen ist, dann ist es einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Fleckchen Erde.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie mal auf Ihre Arbeit denken, Paderborner Dom, Kölner Dom vorher oder auch andere Kirchen in Köln, gibt es Unterschiede?
Jede Kirche bringt so eigene Umstände, Schwierigkeiten, besondere Vorteile mit sich. Das sind zum einen akustische, die natürlich für uns als Musiker ganz besonders entscheidend sind. Das sind aber auch strukturelle. Welche Rolle hat die Kirchenmusik eben an diesem Standort? Andere Standortfaktoren wie weitere Chöre, andere Musikgruppen, Musikschulen, die das Ganze entweder bereichern oder natürlich eine gewisse Form von Konkurrenz auch erzeugen. Von daher ist es tatsächlich so, dass es an jeder Kathedrale, an jeder Pfarrkirche, an jedem besonderen Ort etwas ganz, ganz Eigenes, was ganz Neues wird.
Jetzt ist der Paderborner Dom ziemlich groß, aber mitnichten so groß wie der Kölner Dom und schon gar nicht so hoch. Ist es leichter, da Musik zu machen in Paderborn?
Das Schwierige im Paderborner Dom, wenn man über die Größe spricht, ist natürlich die Position des Chores. Denn der Vorteil in Köln ist ganz klar, dass der Chor direkt neben der Gemeinde steht, sodass ja die Gemeinde sich so einbinden lassen kann. Wir singen häufig hinter dem Altar, das heißt also im Hochchor, und sind überbrückt durch den Altar. Das heißt also, wir schauen von hinten auf das Wichtigste, was dort passiert in der Heiligen Messe, und sind so Spiegel für die Gemeinde. Und das ist akustisch häufig sehr, sehr schön, weil wir natürlich nah dran sind. Es bringt aber auch manchmal nicht so ganz dieses Gemeindegefühl für uns. Und das ist eine Schwierigkeit, in der wir schon auch merken, das ist besonders Liturgie zu feiern. Und es ist auch sehr anspruchsvoll, das eben umzusetzen.
Ist es in dem Sinne auch besonders, wenn Sie hinter dem Altar stehen, dann werden Sie ja die ganze Zeit angeschaut. Ist das dann nochmal eine besondere Herausforderung, dann auch in der ganzen Körpersprache, in der Art und Weise, wie man sich bewegt, schaut oder irgendwas, besonders aufmerksam zu sein?
Für mich hat die, wenn ich es so nennen kann, Performance in der Liturgie auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil natürlich sich daran die Wichtigkeit, die Bedeutung dessen, was wir da tun, auch spiegelt. Deswegen tragen wir Chorgewänder, deswegen werden liturgische Gewänder allgemein getragen. Und das hat für uns in Paderborn natürlich einen ganz besonderen Stellenwert, weil wir eben die ganze Zeit gesehen werden. Wir achten darauf, dass wir teilnehmen am Gottesdienst, dass wir die Statur entsprechend aufrichten, wenn wir dort stehen, dass wir auch durch liturgische Bewegungen, also das Drehen zum Tabernakel oder kleine Verneigungen, auch wirklich teilnehmen an dem, was dort liturgisch passiert.
Ist das was? Sie sind ja in der Mädchenkantorei, das sind ja auch zum Teil noch junge Mädchen, noch junge Kinder und Jugendliche. Ist das was, was Sie denen auch quasi beibringen müssen, wie das Singen, oder ist das was ganz Organisches?
Diese liturgische Bewegung und das Teilnehmen, das ist tatsächlich etwas, was wir den Sängerinnen und Sängern immer wieder neu mitgeben müssen. Und je geringer die kirchliche und liturgische Sozialisation ist, desto mehr rückt das auch in den Fokus. Also wir müssen den Kindern erklären, was das Beten bedeutet, was gewisse Gottesdienstformen beinhalten, wie wir uns im Dom bewegen, welchen Kontakt können wir zur Gemeinde aufnehmen. Das ist natürlich besonders spannend, seine Eltern zu suchen und auch mal im Gottesdienst zu winken. Umgekehrt auch für die Eltern, die können sich manchmal auch nicht zurückhalten und winken dann plötzlich im Gottesdienst. So dass das schon das nimmt eine neue Dimension ein, die wir vorher in dem vielleicht eher konservativ strengen Liturgieverständnis so nicht hatten.
Heißt das auch, Ihnen kommt quasi auch eine Form von theologischer oder kirchlicher liturgischer Bildung zu?
Absolut. Also die liturgische und spirituelle Bildung ist bei uns ganz zentral, weil wir sie immer auch über die Musik vermitteln. Wir produzieren ja nicht nur Töne, sondern wir wollen auch, dass eine Botschaft über diese Töne und über den Text, den wir singen, herüberkommt. Und in Paderborn gibt es jetzt seit dem 1. Januar auch eine Gemeindereferentin bei uns am Dom, die diese Begleitung vor allem der Mädchenkantorei nochmal ganz neu in den Fokus stellen soll.
Warum kommen die Mädchen, warum kommen die zu Ihnen? Mit welchen Motivationen? Warum wollen die gerne bei Ihnen singen?
Es gibt Mädchen, die singen einfach gerne. Die möchten das ausprobieren, die möchten sich in ihrer Stimme entfalten können. Es gibt Mädchen, die suchen die Gemeinschaft im Singen. Also die haben eine gewisse Vorbildung, die haben ein gewisses Talent und die möchten im Rahmen dieser Gemeinschaft daran teilhaben. Es gibt Sängerinnen, die sind im kirchlichen Umfeld sozialisiert. Für die ist das quasi der nächste Schritt, auf ihrem Glaubensweg zu uns zu kommen. Andere gibt es, die finden unsere Chorleiterinnen und Chorleiter toll, die mögen die und haben einfach Lust, mit denen zu arbeiten.
Und gibt es auch welche, die kommen, weil es etwas Besonderes ist, am Dom zu singen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass der Dom, dass eine Kathedrale eine gewisse Sogwirkung hat. Wir haben sicherlich strukturell andere Möglichkeiten als viele Kirchengemeinden. Es ist viel mehr auch auf Außenwirkung natürlich ausgelegt. Es wird geschaut auf die Kathedralkirchen, was passiert dort. Entsprechend ist der Anspruch von außen auch höher. Und für viele ist es natürlich besonders, in einer so großen, so geschichtsträchtigen Kirche singen zu dürfen.
Jetzt singen Sie ja, wenn Sie sich an die in den Gottesdiensten, in den Liturgien singen, dann kommen Sie auch heutzutage immer noch nicht unbedingt am Lateinischen vorbei. Wie ist das den jungen Jugendlichen, das mitzugeben? Finden die das irgendwie cool, Latein zu singen? Oder ist das was, wo sie eine Hürde überwinden müssen?
Das Latein ist total schön. Also weil es mir einerseits Freude macht, immer wenn wir lateinische Texte singen, ist es natürlich für mich total spannend. Und die Mädchen schon vom kleinsten Alter an haben Spaß an diesen Klängen. Also es ist zu Beginn sicherlich weniger das Verständnis, was singe ich da eigentlich, hinzu, das ist so eine Art Zaubersprache. Also da, wir singen Silben und die ergeben einen Sinn und wir versuchen diesen Sinn so gut es geht zu überblicken. Aber dieses etwas Mystische, das ist das, was die Mädchen schon auch von Anfang an irgendwie in den Bann zieht.
Ist es für Sie auch eine Zaubersprache?
Absolut. Also ich selber hatte Latein total gerne in der Schule. Für mich ist diese Kombination aus Latein und Mathe, also dieses konstruierende, aufeinander Bezug nehmende, das ist eine für mich sehr, sehr spannende Sprache.
Und Musik ist im gewissen Sinne dann die Brücke, würde ich sagen. Ist ja auch so ein bisschen mit Mathe eigentlich zu vergleichen, oder?
Absolut. Und Zählen, Rhythmusempfinden, Metrum, Gleichmäßigkeit, das sind alles Dinge, die dann so in dem Dreieck Mathe, Latein, Musik hervorragend gut funktionieren.
Jetzt habe ich gerade gefragt, warum die Mädchen bei Ihnen im Chor im Dom singen wollen. Warum wollen Sie denn da Musik machen?
Ich mache grundsätzlich gerne in der Kirche Musik. Ich habe schon häufig gesagt, dass ich natürlich Musiker bin und ich bin vor allem Kirchenmusiker. Mir bedeutet es etwas, eine Botschaft zu vermitteln, die über einen richtig und falsch hinausgeht, die uns Dinge mit auf den Weg gibt, wie wir das Leben für uns und für die anderen Menschen auf dieser Welt besser machen können. Es ist für mich immer wieder auch eine Prüfung zu schauen, wie bewege ich mich auf dieser Welt, was kann ich tun, wo engagiere ich mich, wo bin ich vielleicht auch auf Irrwegen, wo muss ich nochmal selber umkehren, gerade für die Fastenzeit natürlich eine hervorragende Frage. Und mein Weg hat mich einfach über verschiedene Stationen jetzt hier nach Paderborn geführt und da fühle ich mich total richtig.
Mussten Sie da ein bisschen länger drüber nachdenken, ob Sie das machen?
Nee, musste ich nicht. Also ich habe verschiedene Lebensentscheidungen in dieser Phase getroffen und eben hier nach Ostwestfalen zu kommen und an den Dom zu gehen, war dann eine ganz richtige davon.
Die Fastenzeit haben Sie gerade angesprochen. Wir haben vor dem Gespräch schon kurz miteinander geredet. Sie haben gesagt, Sie haben ein Stück, was Sie jetzt in der Paderborner Zeit immer begleitet, von Allegri. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, warum das so wichtig ist und was Ihnen das persönlich bedeutet.
Ich persönlich habe das zum ersten Mal vor einigen Jahren gesungen in Knechtsteden in der Basilika bei den Tagen für alte Musik und habe dort auch in einem kleinen Solochor gesungen, allerdings ohne diese berühmte Fassung mit dem hohen C, sodass wir also diese sehr meditative, sehr von der Psalmodie ausdenkende Fassung tatsächlich gesungen haben. Und in Paderborn wird es traditionell vom Paderborner Domchor immer am Karfreitag gesungen zur Kreuzverehrung. Das heißt also, es ist noch nicht mal ein Stück, was wir mit der Mädchenkantorei singen. Ich verbinde es aber einfach so sehr mit dieser Leidensgeschichte und mit dem sich einlassen können auf den Gekreuzigten, dass es für mich jedes Jahr wieder eine Freude ist, es zu hören und es bewegt mich einfach sehr.
Das ist Musik zum Karfreitag, wie sie eindrücklicher nicht sein könnte zu diesem Tag. Was bedeutet Ihnen persönlich gerade diese Zeit, diese Kar- und Ostertage? Was macht das mit Ihnen?
Für mich war die Fastenzeit schon immer die Zeit, die mich am meisten geprägt hat im Rahmen des Kirchenjahres oder im Verlauf des Kirchenjahres. Ich fand es immer schon faszinierend, wie diese Geschichte des Selbstlosen bis hin zum Tod uns einfach über die Jahrhunderte, Jahrtausende begleitet und immer wieder in diesem gleichen Rhythmus zu uns kommt. Und es ist für mich jedes Jahr einfach unbegreiflich und unverständlich, dass Jesus so weit gegangen ist für uns, sich ganz hinzugeben und nicht nur bis zu der Stelle, wo es für ihn bequem ist, sondern wirklich bis zum Ende, bis zur Aufgabe, bis zum Aufgeben seines eigenen Lebens. Und in der Musik habe ich immer wieder gefunden, dass Menschen sich davon auch haben berühren lassen, dass die sich davon haben inspirieren lassen, dass es sie bewegt hat. Und wann immer ich so persönliche Momente entdecke in Stücken, nimmt mich das einfach total mit. Also da bekomme ich Gänsehaut, da fühle ich mich berührt, da fühle ich mich zu Hause, da merke ich, dass ich angenommen bin und dass es da jemanden gibt, der auf mich schaut.
Für Sie als Musiker ist das natürlich aber auch eine besonders intensive Zeit, vielleicht auch kann man sagen, besonders anstrengende Zeit, wenn wir mal nur an die große letzte Woche denken, an die Karwoche mit Palmsonntag, dann bis zum Ostersonntag. Da sind Sie wahrscheinlich 24/7 im Einsatz, oder?
An Kathedralkirchen ist natürlich der Personalaufwand oder der Personalschlüssel etwas anders, sodass wir nicht, wie jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen in der Fläche, wirklich jeden der großen Gottesdienste machen. Es gibt aber auch Besonderheiten, die natürlich an anderen Kirchen nicht auftreten. Die Krisamesse ist da zum Beispiel das Größte, was dann immer wieder dazu kommt, wo auch die Priester aus dem ganzen Erzbistum zu uns kommen, wo die Öle gesegnet werden. Es gibt Karmetten am Dom, die wir musikalisch gestalten. Und natürlich versuchen wir immer auch präsent zu sein, um auch im eigenen Glaubensleben diesen Weg mitzugehen.
Das heißt, es ist für Sie auch besonders wichtig?
Für mich ist es besonders wichtig, auch da zu sein, ja.
Gibt es neben diesem kleinen Stück, was wir aus der Karfreitagsliturgie schon gehört haben, was Sie uns quasi mitgebracht haben, gibt es da eine Melodie, einen Moment, der Sie besonders immer fesselt, wo Sie sagen, okay, das muss ich irgendwie miterleben, Jahr für Jahr?
Im Prinzip ist es dieser erste Wechsel des mehrstimmigen Akkordes. Also wenn man merkt von diesem wiederholten Miserere, was einfach nur als Akkord da steht und dann kommt die erste Bewegung, da bewegt sich alles auf einmal. Da ergibt das Sinn, da geht ein Weg los. Und da ist es aus dem vielleicht eher meditativ ruhenden Charakter der Psalmmelodie, da bricht es plötzlich aus. Und das ist so ein, das nimmt mich immer wieder mit.
Das ist ja schon ein relativ tiefe Beschäftigung mit der Musik, wenn Sie an einzelnen Momenten, an einzelnen Harmonien diese Gedanken haben, dass da etwas losgeht, also diese intensive Beschäftigung mit dieser Musik. Ist es das, was Sie gereizt hat, Kirchenmusik zu machen, dass man so tief die Verbindung von Geschehen, von Wort und Melodie dann zusammenbringen kann?
Absolut. Mir ist das immer schon bei einfachen Kirchenliedern aufgefallen und wann immer wir bei uns in der Grundschule St. Michael, da singen wir mit den Kindern regelmäßig jede Woche, wenn wir uns auch einfache Kirchenlieder anschauen und immer wieder auch über die Melodien nachdenken, das fasziniert mich total, wie viel Botschaft in einer einfachen Melodie stecken kann. Und das ist gerade das Schöne an meinem Beruf, dass es eben so vielseitig ist. Also ich kann mit den Kindern Kirchenlieder singen und mit ihnen überlegen, was bedeutet diese Melodie, passt sie dazu? Auch außerhalb des Kirchenliedkontextes funktioniert das hervorragend mit Spielliedern zum Beispiel. Wir können uns aber auch wirklich bis hin zu Bruckner bewegen oder zu moderner Musik und überlegen, was passiert da eigentlich? Wir können das auch einfach nur proben. Manchmal muss man es auch nicht erklären, dann passiert es einfach und es ist da. Und das ist schon, das liebe ich an meinem Beruf.
Und da gibt es auch die entsprechende Resonanz von den Kindern dann.
Ja, die kommt natürlich mal mehr und mal weniger. Also es gibt auch immer wieder Überraschungen. Für das Genre Mädchenchor, Mädchenkantorei gibt es ja mittlerweile ein relativ breites Repertoire und trotzdem gibt es immer noch inhaltliche Lücken, wo wir suchen müssen, was können wir jetzt als nächstes aufführen. Und ich bin immer auch interessiert daran zu schauen, wie können wir Brücken auch zu anderen Stücken schaffen. Und da gibt es häufig Stücke, die ich schreibe oder Liedsätze, die ich schreibe, wo die Sängerinnen dann schon mit den Augen drehen und das dann am Ende vielleicht doch gerne machen. Und Stücke, von denen ich selber denke, ja, die sind jetzt schon einen Schritt weiter, als ich das so gedacht hätte. Und dann formulieren sie plötzlich, dass sie gerne nochmal singen würden. Also es ist schon immer wieder eine Überraschung. Und ich mache die Erfahrung, dass insbesondere in den Momenten, wo da auch eine persönliche Bindung entsteht, also sowohl von den Sängerinnen zur Musik als auch von mir zur Musik sichtbar wird, dass es genau dort spannend ist und dass da einfach authentisch was rüberkommt.
Diese persönliche Bindung, die hat sie ja ein bisschen, ich sag mal, viral gehen lassen mit einem Video, als sie ihre Sängerin blind quasi erkannt haben, nur an der Stimme. Brauchen Sie das manchmal, solche, ich sag jetzt mal etwas abfällig, Spielereien zu machen, um auch in den Proben mit den Mädchen, um auch für sich immer wieder neue Reize zu setzen?
Ich mache sehr viel Schabernack in den Proben, weil mir das einfach sehr viel Freude macht. Also ich habe sehr gern auch Proben, in denen ich wirklich konzentriert, ernst, nur an der Sache orientiert probe. Und ich finde aber auch gleichzeitig, dass die Sängerinnen und Sänger in unseren Chören einfach Freude haben müssen. Also die müssen im Kontext des Singens einmal in der Probe gelacht haben. Die müssen irgendwas Persönliches erfahren haben in der Probe. Die müssen irgendwas mitnehmen können, woran sie denken, wenn sie an die Probe denken. Und das gelingt natürlich mal gut und mal weniger gut. Und dieser Aspekt Freude in der Chorprobe, der ist mir dann ganz besonders wichtiger.
Muss man das selbst auch lernen, dass man dieses auch vermittelt irgendwie, diese Freude, oder geht das nur, wenn es sowieso aus einem selbst rauskommt?
Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist, bis man das wirklich authentisch rüberbringen kann, weil wir natürlich in unserem Kontext C-Ausbildung oder Hochschule sind wir häufig sehr daran interessiert, erstmal fachliches Wissen weiterzugeben, die Studierenden oder auch die Chorleiterinnen und Chorleiter, die eben die C-Ausbildung machen, die brauchen Handwerk, die müssen schauen, dass sie mit ihrem Chor auch stimmgesund arbeiten können, dass sie die Partituren begreifen können. Und ich habe gemerkt, dass vieles von dem, was ich an Lockerheit und an Souveränität gewonnen habe, einfach durch unzählige Stunden von Proben sich angesammelt hat. Und wenn man da offen für ist, sich da auch selber kennenzulernen, dann kann man da, glaube ich, einen eigenen Stil entwickeln, der sowohl produktiv sein kann und auch sehr Freude macht, sowohl den Singenden als auch einem selbst.
Jetzt machen Sie das Ganze ja schon ein paar Jahre. Sie waren auch vorher schon mal am Kölner Dom Assistent des Domkapellmeisters. Sie waren noch in einer großen Kölner Kirche in St. Aposteln mal für einige Zeit der Kantor. Haben Sie das Gefühl, diese Kathedralmusik, diese großen Chöre, die da entstehen, das ist was, was immer größer wird, was immer einen stärkeren Fokus bekommt?
Wir merken schon, dass sich an den Kathedralen sehr viele Synergien bilden und auch binden. Einerseits sind es natürlich die großen Ausstrahlungsorte, wo natürlich die Familien und die Kinder einfach hingezogen werden, gerade an den Orten, wo die Gemeinden kleiner oder weniger aktiv werden. Das hat sicherlich auch strukturelle Gründe vor Ort, dass natürlich die Aufgabenbereiche der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der Fläche, die werden einfach immer breiter, immer mehr Kirchorte müssen bedient werden. Kasualien wie Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen, die bleiben gleichmäßig hoch, aber auf eine weitere Fläche verteilt, sodass also das Arbeitsfeld der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker vor Ort verändert sich immer mehr und der Arbeitsbereich der Kathedralmusiken wird meinem Eindruck nach einfach anspruchsvoller, aber der erweitert sich aktuell noch nicht auf weitere Arbeitsbereiche aus, sodass wir uns in dem auch etwas breiteren Team von Kathedralmusiken natürlich auch noch mehr auf die Chorarbeit fokussieren können und das von uns aber auch verlangt wird. Es wird eben verlangt, dass Kathedralkirchen musikalische Exzellenz bieten. Und das wird von Seiten der Familien und Kinder auch immer anspruchsvoller, weil natürlich der Gedanke von Dienstleistung und Service auch immer mit dazu kommt. Wir haben Bereiche von Datenschutz, die wir neu bedenken müssen, Sicherheit im Rahmen von Veranstaltungen, sodass also gewisse Arbeitsbereiche sich einfach konzentrieren, andere wieder dazukommen. Und natürlich wird auf Kathedralkirchen dann einfach noch deutlicher geschaut.
Also auch einfach mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr Wertschätzung?
Die Wertschätzung wächst meinem Eindruck nach dadurch, dass wir einfach eine kontinuierlich verlässliche Arbeit leisten, die von den Familien und den Sängerinnen geschätzt wird und die sich in den Gottesdiensten und Konzerten natürlich auch zeigt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wertschätzung bekommen und die erlebe ich gerade in Paderborn, wo vieles natürlich viel näher ist als in anderen Bistümern, die erlebe ich einfach auf täglicher Basis. Die erlebe ich generell und die erlebe ich vor allem auch im Rahmen von Gottesdiensten und Konzerten, die wir gemeinsam feiern und begehen.
Übernehmen Sie da in gewissem Sinne auch eine kleine Lücke in der kirchlichen Jugendarbeit? Also können Sie dann manche Dinge leisten, die in manchen Bereichen sonst nicht mehr zu leisten sind? Man tut sich ja durchaus ein bisschen schwer, gerade junge Menschen zu erreichen.
Ich bin ganz froh, dass Sie es so rumformulieren, dass wir uns schwer damit tun, junge Menschen zu erreichen, weil ich glaube, dass die jungen Menschen erreicht werden können und auch erreicht werden wollen. Wir müssen einfach darin investieren, dass wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, Platz zu finden bei uns in der Kirche, dass sie bei uns eine Stimme finden, dass sie eine Aufgabe finden. Und ich erlebe das immer dort sehr erfolgreich, wo genau von dem her gedacht wird. Also wie können wir Kinder und Jugendliche dafür begeistern, bei uns mitzumachen? Wie sprechen wir sie an? Welches Personal setzen wir ein? Und ich kann zum Beispiel für Paderborn sagen, sowohl unsere Domchöre jetzt im Verlauf nach Corona als auch unsere Messdienerarbeit am Dom, die haben nochmal einen ganz neuen Schwung genommen, weil wir uns wirklich bemühen, von den Kindern auszudenken, für die Kinder und die Familien Angebote zu schaffen und gleichzeitig natürlich immer wieder den Anspruch zu setzen, das ist ja etwas ganz Besonderes, was wir machen und was ihr machen dürft. Und daran sind natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen geknüpft.
Warum funktioniert Musik da besonders gut?
Musik funktioniert da so besonders gut, weil sie so unter die Haut geht. Also sie ist einfach da, die Kinder können das spüren, sie leben auf, die Eltern können das natürlich hören, sie sehen das, sie spüren, wie ihre Kinder verändert aus Gottesdiensten oder Proben zurückkommen. Und man muss das nicht erklären, man kann das erleben. Also man darf einfach da sein, man darf das erleben, man darf sich davon verändern lassen und es braucht keine Brücke, es zu verbalisieren.
Dann zum Schluss vielleicht nochmal den Sprung zurück zu Ihnen persönlich. Warum funktioniert Musik für Sie so besonders gut?
Musik funktioniert für mich so besonders gut, weil es einfach zu mir gehört. Also es ist da, ich habe immer eine Melodie im Kopf, auf den Lippen, im Ohr. Das ist einfach da. Ich bin nicht ohne Musik und deswegen funktioniert es einfach.
Jetzt haben Sie ja als Kantor am Dom die Aufgabe, die Mädchenkantorei zu leiten. Sie singen dann auch regelmäßig im Dom. Es ist aber nicht mehr dieses Vollumfängliche, was ein Kantor in einer Gemeinde hat. Also Sie müssen dann nicht auch noch 20 Gottesdienste in der Woche spielen. Fehlt Ihnen da manchmal was?
Mir fehlt tatsächlich das liturgische Orgelspiel. Ich habe das insbesondere an meiner Stelle in St. Apostel in Köln sehr genossen. Wir hatten da täglich Messe und zuvor noch eine Vesper und dann eben die Wochenenddienste mit einem sehr breiten Spektrum an musikalischer Ausrichtung. Also es gab.
Ist ja fast schon eine Kathedralmusik.
Ist fast schon eine Kathedralmusik, genau. Und das Schöne dort war eben, dass wir morgens vormittags am Sonntag unser lateinisches Choralamt hatten. Da habe ich dann auch lateinische Choralmessen begleiten gelernt. Und kurz darauf war die Gemeindemesse und am Abend hatten wir vielleicht noch einen Instrumentalisten oder eine Instrumentalistin da. Und dieses Reagieren auf die Liturgie in der Hand haben, wie man musikalische Stimmung und die Lieder prägt, das ist etwas, das vermisse ich regelmäßig, ja.
Muss das dann irgendwann auch nochmal wiederkommen?
Es kommt immer mal wieder, wenn es dann so weit ist, dass ich es nicht mehr aushalte, dass ich schon mal die Kollegen frage, ob ich mal wieder spielen darf. Und dann lassen sie mich auch gerne ran.
Domradio im Gespräch.